Ein Wahlausschuss in Ludwigshafen lehnt einen AfD-Kandidaten aus Gesinnungsgründen und nicht aus Formalgründen als Kandidat für die kommende Oberbürgermeisterwahl ab. Zu diesem bisher in der Bundesrepublik beispiellosen Akt jetzt im Interview der Herr, um den es geht, nämlich Joachim Paul, Mitglied der AfD. Er nimmt Stellung zu den Vorwürfen, allerdings möchte er nicht alle Fragen zu seiner Person beantworten. Es wird ein spannendes Interview, bleiben Sie dran. Im Gespräch. Bei Abblut im Gespräch begrüße ich jetzt ganz herzlich Joachim Paul, Mitglied der AfD, Mitglied des Landtags in Rheinland-Pfalz und, wenn ich das richtig gelesen habe, ehemaliger Fraktionsvorsitzender, ehemaliger Fraktionsvize. Das ist, glaube ich, das Richtige. Also in unserem Gespräch geht es um rechts oder links und um Kampagnenjournalismus und auch um nicht verlässliche Quellen. Das bereitet mir einige Schwierigkeiten, mich auf Sie vorzubereiten. Ich starte gleich mal mit der Wikipedia. Also Leute, die mich kennen, die werden ja wissen, dass ich da ein Liedchen von singen kann, inzwischen 109 Strophen. Also das haben wir auf Geschichten auf Wikihausen gemacht, inzwischen mit 109 Folgen, und wir wissen, dass da Falschberichterstattung stattfindet. Deswegen muss ich Sie fragen, ob das alles stimmt, was da steht. Sie haben studiert, steht in der Wikipedia. Ja, und zwar Germanistik, Geschichte, Politikwissenschaft und Soziologie. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja.
Welche Fächer haben Sie denn da unterrichtet, weil Sie auch Lehrer sein sollen?
An den Schulen, an einem Gymnasium habe ich Deutschgeschichte, Sozialkunde unterrichtet und genauso an der Berufsschule. Ich war bis 2016 in einer Berufsschule eingesetzt, hier im Landkreis Neuwied, bevor ich in den Landtag eingezogen bin.
Genau, und dann hat am 5. August 2025 der Wahlausschuss der Stadt Ludwigshafen Ihren Antrag auf Zulassung zur Oberbürgermeisterwahl abgelehnt. Und die Begründung war, das fand ich sehr interessant, Zweifel an der Verfassungstreue, also an Ihrer Verfassungstreue. Und dann hätten Sie zum Beispiel Filme und Sagen, also zum Beispiel die Nibelungensage, rezensiert. Und Sie haben über Herr der Ringe geschrieben.
Ja. Ja, ich bin Altgermanist, habe in Bonn insbesondere, es gibt ja in der Germanistik die neuere und ältere Abteilung, und ich habe mich eher in der älteren aufgehalten. Und da begegnet einem natürlich halt der gesamte germanische Sagenstoff. Das fand ich sehr, sehr interessant. Man hat ja auch mit älteren Sprachformen zu tun, also Althochdeutsch oder die Sprachformen davor, Mittelhochdeutsch und so weiter und so fort. Hatte sehr gute Hochschullehrer, unter anderem den Herrn Siemek. Und der Herr Siemek hatte eben auch ein Buch geschrieben, Was ist Germanisch im Herr der Ringe? Das heißt also, Tolkien hat sich ja sehr, sehr viel oder sehr, sehr viel entlehnt. Und der Rudolf Siemek, der damals mein Hochschullehrer war, war ein ganz toller, überzeugender Dozent. Und von daher lag der Stoff einfach auch nahe. Ich bin auch Herr der Ringe-Fan, also bin Tolkien-Fan, mag auch den Hobbit sehr. Und ich finde, man kann, es ist halt ein Stoff, der Jugendliche anspricht, der auch Jugendliche eventuell anspornt, gute Taten zu tun und Dinge zu tun, die sinnvoll sind.
Also ich kann mich als Musiklehrer noch daran entsinnen, dass es auch ausführliches Unterrichtsmaterial gab zur Filmmusik von Herr der Ringe.
Ja, toll. Ja.
Jetzt frage ich mich natürlich gerade an der Stelle, wie kann man daraus erkennen, dass Sie eine nicht verfassungsgetreue Gesinnung haben?
Ja, also das war ja der erste von 16 Anklagepunkten, den die Oberbürgermeister Jutta Steinruck im Rahmen einer PowerPoint-Präsentation, ohne mich vorher zu informieren, an die Wand geworfen hat. Das war der erste Punkt. Dort wird mir unterstellt, ich würde Parallelen zum Nationalismus und zur konservativen Revolution, also diese Bewegung in den 20er Jahren, herstellen. Nichts davon steht im Text. Nichts, gar nichts. Also es ist eine ins Kraut schießende Spekulation, aber ich würde mich sogar imstande fühlen, über die konservative Revolution, diese Strömung, die aus vielen Köpfen und Richtungen bestanden hat, was zu schreiben, wenn ich da Lust zu hätte. Aber in dem Fall hat mich eher Lust gehabt, was über die Verfilmung von Herr der Ringe zu schreiben, die ja bei Amazon gelaufen ist, die ja Licht wie Schatten hat. Und ich weiß nicht, welche Gehirnwindungen man haben kann, um auf die Idee zu kommen, dass das in irgendeiner Weise relevant ist für die Beurteilung der Verfassungstreue. Ich halte das für absurd.
Was waren denn jetzt die anderen Anklagepunkte?
Die anderen Anklagepunkte.
Quasi wie so ein Tribunal, was da stattgefunden
hat. Ja, genau, die anderen Anklagepunkte. Ich will jetzt mal so ein paar lose rausgreifen, dass mein Wahlkreisbüro angeblich für einen Kongress der Frauengruppe Lucreta zur Verfügung gestellt habe. Ich weiß nicht, wo da ein Problem sein soll. Mein Wahlkreisbüro soll ja so eine Art Forum- und Austauschformat sein und diese Frauengruppe macht gute Arbeit. Sie wird dann auch einfach als nationalistisch beschrieben. Das ist schon deshalb totaler Unfug, weil ja vor kurzem auch eine Frauengruppe aus Frankreich bei diesem Frauenkongress, bei dem Lucreta eine große Rolle gespielt hat, ja auch zu Gast war. Also was daran nationalistisch sein soll, das erschließt sich mir nicht ganz. Das ist ein weiterer Punkt dann natürlich sozusagen, dass ich eben die Landesregierung kritisiert habe, dass sie sich wenig dafür eingesetzt hat, dass diese Verfilmung des Nibelungenstoffes Hagen im Tal der Nibelungen nicht in Rheinland-Pfalz gedreht worden ist, sondern glaube ich nach meiner Information in der Tschechischen Republik, halte das für eigentlich einen kulturpolitischen Lapsus und Film hätte in Rheinland-Pfalz gedreht werden müssen. Insbesondere ja, um nochmal auf Herr der Ringe zurückzukommen, Neuseeland hat ja dass Neuseeland Drehort der Verfilmung von Herr der Ringe war, also im Prinzip Mittelerde dargestellt hat, hat ja Neuseeland sehr, sehr klug und sehr, sehr erfolgreich eben auch eine Marketingkampagne gemacht. Das heißt, die Flugzeuge waren so in diesem Herr-der-Ringe-Design angestrichen und so weiter und so fort. Und die haben das halt mustergültig vermarktet. So hätte ich mir das auch für Rheinland-Pfalz vorgestellt. Tiefe Wälder haben wir auch. Wir haben genug Ruinen in Rheinland-Pfalz, ist ja das Land der Burgen. Und das taucht da allen Ernstes drin auf. Und genauso, dass ich halt eben mal mit Martin Sellner beziehungsweise, dass der bei mir im Wahlkreisbüro gesprochen hat und dass angeblich der Verfassungsschutz eben aufgrund der Social-Media-Fotos von einer weiteren Vernetzung ausgeht. Also ein Politiker muss sich mit allen möglichen Leuten treffen und mit denen sprechen. Ich weiß nicht, was da unter Vernetzung zu verstehen ist. Also ich habe ein dickes Telefonbuch. Da sind Leute, die rufe ich halt ab und zu mal an. Das sind Leute, deren Nummern ich einfach mal so gespeichert habe. Ich würde mir auch ihre Nummer speichern. Ich weiß jetzt nicht, was da eine fragwürdige Vernetzung sein soll. Also man muss wirklich sagen, also man wird offenkundig auf Schritt und Tritt beobachtet und wenn ich einen Artikel für Freilich schreibe, wird offenkundig ein Aktenvermerk angelegt. Das ist nicht nur abstrus, das ist ja verrückt.
Ja, da gibt es ja noch 14 weitere Punkte, wenn ich richtig gezählt habe.
Ja, ich habe sie jetzt nicht mehr alle im Kopf, also ich habe noch ein paar andere Sachen zu tun, als mich mit den Schreiben des Innenministeriums bzw. des Verfassungsschutzes, der ja eine Abteilung des Innenministeriums ist, also sozusagen mit den Elaboraten von Elmar May, das ist ja unser Verfassungsschutzchef, also im Prinzip Inlandsgeheimdienstchef, der nach unseren Informationen auch Genosse ist, also zu beschäftigen. Was kann man noch nennen? Ja, dass ich einen Vortrag gehalten habe bei einer Burschenschaft in Hannover, Ghibellinia, also der Jutta Steinruck ist es offenkundig, das habe ich ja mitbekommen, sehr schwierig gefallen, das Wort Ghibellinia auszusprechen, obwohl sie den Text sicherlich nicht zum ersten Mal gelesen hat. Und dort habe ich eben über Remigration vorgetragen. Danach gab es eine kontroverse Diskussion eben halt um diesen Begriff, was ist darunter zu verstehen, wo sind Probleme, wo sind vielleicht diese Probleme auch nicht. Habe bei diesem Vortrag sehr großen Wert darauf gelegt, dass es nachher eine Frage- und Diskussionsrunde gegeben hat. Es gab auch einige, die durchaus Anmerkungen gemacht haben, kritische Anmerkungen gemacht haben. Darüber ist dann in den burschenschaftlichen Blättern, glaube ich, auch berichtet worden oder auf der Instagram-Seite der Burschenschaft Ghibellinia auch. Und auch hier frage ich mich, es wird ja gar nichts wiedergegeben, was an diesem Inhalt meines Vortrages fragwürdig gewesen sein soll. Ich habe nur über Remigration bei einer Burschenschaft gesprochen, weil ich selbst Burschenschafter bin. Ich kann nicht verstehen, wo das Problem liegen soll. Aber nochmal, was vielleicht für Sie ganz wichtig ist oder vielleicht zum ersten Mal ganz deutlich von meiner Seite aus, es wurden hier Proforma-Gründe gesucht. Also die Jutta Steinruck hat sich über Wikipedia informiert. Nein, Wikipedia-Artikel sind ja viele Sachen entweder veraltet oder falsch oder frei erfunden von mir. Und sie hat dann dem Innenministerium geschrieben, also ich werde den dem Wahlvorschlag zur Annahme empfehlen, wenn ihr nicht noch weiteres Material liefert. Und die haben dann einfach irgendwas zusammengeschoben nach dem Motto, viel hilft viel, nichts davon ist geeignet, mir irgendwie eine Verfassungsuntreue vorzuwerfen. Also einfach sagen, da ist auch schon meines Erachtens, ich bin ja Abgeordneter und so beobachtet zu werden in einem Land, das ganz andere Probleme hat, da muss man schon sagen, das ist dystopisch und steht einer Demokratie die ja gern auf andere Länder zeigt, auf Polen, auf Ungarn, auf Argentinien, auf Mittelamerika, besonders schlecht zu Gesicht.
Also ich muss sagen, ich bin relativ erschüttert darüber, dass Sie sagen, da werden Auszüge aus Wikipedia vorgelesen, zumal ich glaube, ich gehöre zu einem ganz kleinen, zu einer ganz kleinen Gruppe, die sagen können, sie haben da eine Expertise in Sachen Wikipedia-Forschung. Und wir wissen dezidiert, das haben wir herausgefunden, dass da eine radikale Klientel schreibt.
Ja,
Leute, die sich auch selbst im linksradikalen Spektrum verorten, also in der Antifa zum Beispiel. Da haben wir ja einen ganz prominenten Schreiber rausgepoolt, nämlich diesen sogenannten Co-Pilot. Hat sich herausgestellt, dass es ein Musiklehrer aus Osnabrück ist, namens Gerhard Sattler. Und solche Leute schreiben da, die dezidiert Kampagne gegen Leute machen, die sie nicht mögen, also die sie irgendwie als rechts ansehen. Und es reicht ja schon, wenn sie rechts sind, dann bekommen sie einen entsprechenden Eintrag in der Wikipedia.
Dazu zwei Anmerkungen. Also einmal nochmal, um das klarzumachen, Jutta Steinruck hat diese Anhaltspunkte, warum sie beim Innenministerium, besser gesagt bei der Abteilung Inlandsgeheimdienst nachgefragt hat. Diese Anhaltspunkte für meine angebliche zweifelhafte Verfassungstreue aus Wikipedia übernommen. So, aus Wikipedia übernommen, nach meinen Informationen, ich glaube, Apollo News hat darüber berichtet und hat dann dem Innenministerium gesagt, also Leute, wenn ihr jetzt nicht noch weiteres Material liefert, dann müssen wir oder werde ich den Wahlvorschlag zur Annahme vorschlagen. Und die Frage ist natürlich, Sie haben vollkommen recht, Wikipedia ist unseriös, wir wissen auch, welche Kräfte dort hinter arbeiten. Das ist natürlich für einen Politiker so, dass Gott sei Dank immer weniger Leute auf Wikipedia zurückgreifen, weil sie das wissen. Gleichwohl ist es natürlich so, dass Leute doch einige sich halt den Wikipedia-Eintrag dann anschauen. Und auf der anderen Seite ist natürlich für den Politiker so ist, dass man dann ein Problem hat, arbeitet man mit denen zusammen, greift man in den Wikipedia-Artikel überhaupt ein oder lässt man das einfach so unwahr stehen, um eher die Unseriösität, also die unseriöse Art der Verfasser im Prinzip für sich selbst sprechen zu lassen, das ist nicht so ganz einfach.
Ja, vor allen Dingen sind Sie in einem Spannungsfeld. Sie wissen als Lehrer ja genauso wie ich als Lehrer, dass Wikipedia massiv in Schulen auch beworben wird, weil da Kampagnen auch von der Wikipedia selber laufen. Und das heißt also, dass dieses Etwas als Enzyklopädie sich darstellt und den Schülern anempfohlen wird zur Recherche, was höchst problematisch ist. Und das Ergebnis sehen wir halt auch, dass dann halt die Leute, die aus der Schule rauskommen, die Wikipedia tatsächlich als valide Quelle ansehen.
Ja, aber ich glaube, dass sozusagen die sind ja dauernd um Geld am Betteln, ja. Wikipedia, ich glaube, dass die goldenen Zeiten Gott sei Dank vorbei sind.
Nee, die kriegen noch, das kann ich Ihnen sagen, die kriegen massiv Geld.
Ja, ja.
Auch von den Spendern. Also das hat sich wenig geändert, eher in die andere Richtung. Also wir kommen auf den Punkt. Es geht also um linksextrem oder rechtsextrem und links, rechts, Mitte. Im Sinne des französischen Parlaments, wo würden Sie sich denn einordnen? Jetzt frage ich mal von ganz nach links bis ganz nach rechts. Also würden Sie sich als linksextremistisch einordnen? Und zwar in dem Sinne, dass Sie Ihre Position als links einordnen und die mit Gewalt durchsetzen wollen?
Nein, würde ich mich nicht einordnen. Ich würde mich einordnen oder sehe mich und bin auch ein rechter Demokrat. Ich glaube, dass meine Position in Ost- und Mitteleuropa, habe da sehr viele Kontakte, sehr viele Reisen und Gespräche unternommen, zuletzt zweimal in Budapest gewesen. Meine Vorstellungen und Positionen befinden sich dort in der Mitte der Gesellschaft. Wir haben halt hier das Problem in der Bundesrepublik, das ist eine Sonderentwicklung, dass wir eine Verschiebung des Diskurses nach links haben, schon seit den 68ern. Eine gesellschaftliche und soziale und politische Dominanz von links, was man auch daran sehen kann, dass Parteien wie zum Beispiel Grüne, SPD, die ja zusammen jetzt aktuell mal so viel hatten wie wir als AfD, kulturell und in Bildungsbereichen, im Sozialbereichen und Kunstbereich doch so, ich sage ja mal, ihr Vorfeld haben und dieses Vorfeld eben auch bei der Meinungsbildung einwirkt, sehr viel Steuergeld bekommt und die CDU aktuell am Nasenring durch die Manege führt. Also das würde ich mal so grundsätzlich sagen. Und Extremist ist für mich jemand grundsätzlich, der im Prinzip die politischen Spielregeln, die demokratischen Spielregeln ablehnt, der Gewalt befürwortet für die Durchsetzung seiner Ziele und der im Prinzip Straftaten begeht, um sein politisches Modell oder seine politischen Ideen zu befördern. Klassischer Fall übrigens letzte Generation. Ja, letzte Generation würde ich sagen, das ist eine extremistische Gruppe im klassischen Sinn. Einmal akzeptiert sie im Prinzip bei ihrem Weltuntergangswahn eben nicht andere Positionen. Ja, also es geht einfach nur darum, auch die Leute dann auszuschalten, die quasi verhindern, dass das Ende der Welt abgewendet werden kann. Dann greifen sie gefährlich in den Straßenverkehr ein, mit den entsprechenden Folgen schon. Das gehört also zu ihrem Aktionsstil. Und ich glaube, dass die Gruppe auch, das weiß ich jetzt nicht, ich glaube, dass man daraus schon schließen kann, dass die Gruppe vielleicht irgendwann bereit wäre, auch im Prinzip aus ihrer Sicht eben, weil es ja um nichts weniger als um das Ende der Welt geht, Gewalt anzuwenden. Das wäre eine klassisch extremistische Gruppe, mit der würde ich mich auch nicht treffen, würde mich aber sehr wohl mit Fridays for Future treffen. Habe ich ja auch schon gemacht, bin auch schon mit denen diskutiert. Finde es auch gar nicht schlecht, dass junge Menschen sich also auch in dieser Richtung engagieren, auch wenn ich die Ziele nicht teile. Was ich allerdings problematisch finde, ist dann, wenn Jugendliche auf der rechten Seite sich engagieren und eben nicht sozusagen den Klimatod für problematisch halten, sondern die Massenzuwanderung und genau das Gleiche machen, also gewaltlos, außerparlamentarisch Aktionen machen, die friedlich sind und im Rahmen der Gesetze stattfinden, dann sind die auf einmal extremistisch. Das kann nicht sein. Es muss dann eine gesellschaftliche Balance und Gerechtigkeit geben.
Ja, Sie haben es ja eben schon angedeutet, also es gibt da ein Netzwerk von Leuten, die also Kampagne gegen Politiker machen. Es reicht ja, wenn die Leute von denen als rechts angesehen werden. Ob die dann nun rechts sind, das ist eine ganz andere Frage. Auch schon dann haben sie das Problem, dass sie vielleicht, wenn sie aus dem linken Lager kommen, dass sie auf einmal als rechts etikettiert werden und dann immer gleich als rechtsextrem. Das haben sie auch eben ganz gut auf den Punkt gebracht. Das, was Sie gesagt haben, ist ja die Definition der Bundeszentrale für politische Bildung. Also Extremismus geht immer mit Gewalt einher. Und ich habe jetzt ein bisschen recherchiert zu Ihnen und da sind mir natürlich Artikel untergekommen, die ich jetzt nachfragen muss, weil zum Beispiel in der Taz ist ein Artikel von einem Autor, Andreas Speit. Und das ist nun ein mir sehr wohlbekannter Autor nach langer Recherche, weil ich weiß, dass dieser Herr also quasi alles als rechtsextrem und Nazi deklariert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und das ist leider für die Recherche wenig hilfreich. Das heißt für mich, das ist keine verlässliche Quelle, weil die halt nicht differenziert antwortet, wenn ich da eine Messung mache quasi beim Durchlesen dieser Quelle. Was ganz häufig da auftritt bei diesen Leuten ist also, dass Kontaktschuld verwendet wird. Das hatten Sie eben auch schon von Ihrer Person beschrieben. Also es reicht eine Nähe zu einer Person und schon sind Sie das Gleiche, was die Person ist. Was diese Person in Wirklichkeit ist, zu der Sie eine Nähe haben, die wird ja dann auch immer gleich als Nazi deklariert. Das ist also ein Stilmittel, was man in dieser Richtung benutzt. Vielleicht. Nichtsdestotrotz haben wir also hier eine Verdachtsberichterstattung und da gab es auch schon eine Anzeige gegen den Herrn Speit und die verlief meines Wissens leider im Sande, weil er sich also bei seiner Verdachtsberichterstattung also überhaupt nicht an die Grundregeln der Journalistik gehalten hat. Ja, also wir haben dann also so eine Verdachtsberichterstattung wie bei Clownswelt. Also dann wurde auch Ihr Privatleben, genau wie bei Clownswelt, bis hin zum Uniprofessor durchleuchtet. Sie wollten wohl promovieren. Das ist dann irgendwie, glaube ich, zumindest das, was der Herr Speit sagt, wäre das im Sande verlaufen. Und dann gibt es halt sehr unschöne Aussagen von einem Herrn gewissen Ludolf Pelizeus.
Ja, also vielleicht ganz kurz nochmal zurück. Zu den Sachen, die Sie jetzt beschrieben haben, Kontaktschuld. Also mir hat ja irgendein Journalist gesagt, dass ich mich dann halt, wenn ich Oberbürgermeister werden wolle, halt eben von gewissen Personen fernhalten müsse. Ja.
Das halte ich für eine sehr komische Ansage.
Ja, das ist also, und in diesen 16 Anklagepunkten steht ja unter anderem auch, dass ich keine Berührungsängste mit Kompakt habe. Also ein Politiker darf überhaupt keine Berührungsängste haben, mit anderen gesellschaftlichen Gruppen zu diskutieren. Ich würde da vielleicht noch, sagen wir mal so, ich habe ja eben auch die letzte Generation genannt, da würde ich vielleicht ein Fragezeichen machen. Gleichwohl muss ein Politiker immer diskursfähig sein. Und jemanden zu treffen um mit jemandem zu diskutieren. Und man kann ja auch jemanden sympathisch finden und interessant und intelligent, wenn man seine Position nicht zu 100% teilt. Das ist eigentlich mittlerweile, das ist doch eigentlich eine Frage der Vernunft. Und ich werde das auch in Zukunft nicht machen. Also ich entscheide selbstbestimmt als Politiker, wen ich treffe, mit wem ich spreche. Ich ging bisher davon aus, dass es eigentlich vernunftbegabte Bürger verstehen, dass das nicht immer bedeuten muss, dass man alles, was diese Person sagt, auch teilt, sondern in der Gesellschaft geht es ja, in der Demokratie muss ja ein Diskurs sein und da müssen Argumente abgewogen und geprüft werden und daraus entsteht dann wieder vielleicht eine andere Meinung oder eine Willensbildung, anders geht es ja auch gar nicht so. Das wollte ich noch gerade dazu sagen. Zu meinem Professor muss ich sagen, der hat halt einfach Angst bekommen. Haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Er selbst hat mir die Doktorarbeit übrigens angeboten. Das hat er nachher dann auch verneint. Also er hat dann den Medien weismachen wollen. Er wüsste nicht mehr da genau, wer diese Idee mit der Doktorarbeit gehabt hätte. Was schon, wer den akademischen Betrieb kennt, weiß, wie absurd das ist. Denn nur ein geneigter Prof kann einem das Angebot machen oder man wendet sich an einen Prof, aber eigentlich ist es so, dass der Professor das im Prinzip sagt, hört mal zu, du hast jetzt eine super Arbeit geschrieben, du kannst auch bei mir gerne promovieren. Ich hatte damals in der Staatsarbeit, die er betreut hatte, 1,0 und das war ein Professor, der dafür bekannt war, relativ strenge Noten zu geben, also nicht daran mitzuwirken, dass wir eine Inflation guter Noten haben. Und der hat natürlich nachher Angst bekommen, als man ihn gefragt hat. Und der hat dann sozusagen auch, muss ich sagen, auf eine relativ unschöne Art, ja, so ein bisschen über mich hergezogen. Er hätte dann die Doktorarbeit abgebrochen und so weiter, weil ich halt irgendwie, weil er davon ausging, ich hätte die nötige Distanz zum Thema aufgegeben. Alles ist alles nicht wahr. Aber gut, es ist ja auch egal, wenn das sind jetzt alte Kamellen.
Aber das ist für mich wichtig, weil ich habe mir den Artikel in der Taz durchgelesen von dem Herrn Spalt. Und ich höre jetzt zum ersten Mal, und das ist auch für die Zuschauer wichtig, das ist das erste Mal, dass ich einen Einblick bekomme von Ihrer Seite. Das heißt, wir haben bisher immer nur die Seite von dem Herrn Spalt gehört. Und ich sagte ja schon, ich halte ihn für eine absolut nicht verlässliche Quelle.
Ja, also ich will Ihnen noch mal ganz kurz sagen, also wenn mein Professor sich dann sozusagen von mir distanziert hat, um meine wissenschaftliche Arbeitsweise kritisiert hat und so weiter und so fort und dann noch gesagt hat, ja, er hätte das abgebrochen und wollte mit mir da nichts mehr zu tun haben, ich sei orientierungslos gewesen. Das fällt schon allein deshalb alles wie ein Kartenhaus in ihm zusammen, weil er mir eine 1,0 gegeben hat und ich ihm auch zugearbeitet habe. Wir haben beide ja in so einer Arbeitsgruppe zusammengearbeitet und haben auch ein Medium hergestellt, da ging es um Hexenprozesse in Kurmainz. Dort habe ich in einer Arbeitsgruppe über viele Jahre mit ihm vertrauensvoll zusammengearbeitet und wir haben auch ein Produkt hergestellt, eine CD übrigens, die dann auch in den Lehrmittelbestand der Universität übergegangen ist. Also wenn das alles so schlimm und so wahnsinnig extremistisch gewesen wäre, dann hätte mir sicherlich keine 1,0 gegeben. Das ist also im Prinzip, es tut mir leid, aber ich kann das auch irgendwie nachvollziehen, dass jemand, der unter Druck gesetzt wird und Angst um seine akademische Karriere hat, dass der so reagiert. Schön und besonders kollegial und besonders groß ist das natürlich alles nicht.
Also der Herr Spalt hat seinen Artikel quasi um ein zentrales Beweisstück gedreht, so wie er das dann halt aufs Podest gehoben hat. Und es ging um eine E-Mail-Adresse und zwar um blackshirt@hushmail.com. Und er behauptet, dass Sie über diese E-Mail-Adresse Kontakt mit einer Zeitschrift aus der rechten Szene mit NPD-Kontakten gehabt hätten. Blackshirt wäre ja von daher schon verdächtig, weil italienische Faschisten nannten sich Schwarzhemden und deswegen wäre da eine Verbindung zu Blackshirt. Jetzt muss ich Sie natürlich dann direkt dazu fragen, ist das korrekt? Also haben Sie eine E-Mail-Adresse besessen, über die Sie geschrieben haben, blackshirt@hushmail.com?
Es macht meines Erachtens strategisch jetzt irgendwie für mich jetzt auch keinen Sinn, das ist jetzt schon so lange her und das ist auch alles abgefrühstückt und ich habe das schon tausendmal zur Stellung genommen und immer wenn Journalisten mich fragen, sage ich, ich habe dazu alles gesagt, die Sache ist durch. Ja, so. Und deswegen, tun Sie mir einen Gefallen, sprechen Sie über diese Anklagepunkte, über diesen Fall und so weiter und so fort. Also wir brauchen jetzt echt keine Spaltexegese zu machen. Ich kann dazu vielleicht nur eins sagen, wenn Sie sagen, ich hätte Probleme mit meinem Professor, werde ich nur eins sagen, ich habe bei ihm eine 1,0 gehabt und habe mit ihm in diesem Arbeitskreis zusammengearbeitet und habe mit diesem Arbeitskreis zusammengearbeitet und dann später ist ihm eingefallen, dass der SWR angeklopft hat, dass das alles ganz schlecht war und das ist natürlich unglaubwürdig. So.
Also ich hätte jetzt eigentlich nur eine kurze Antwort erwartet. Also hatten Sie diese E-Mail jetzt ein Ja?
Ja, ich habe jetzt aber schon mich dazu geäußert. Das ist alles Quatsch. So, und das ist alles Quatsch.
Okay.
Also ein Professor, dem...
Daraus schließe ich jetzt Nein und damit können wir das Thema abhaken.
Ja, ich würde sagen, es macht auch keinen Sinn, dass jetzt in... Also was interessiert die Leute? Die Leute interessiert, was jetzt da in Ludwigshafen passiert ist. Also ich möchte jetzt auch gar nicht da so im Mittelpunkt stehen. Das kann jedem passieren können. Es ging auch darum, das muss meines Erachtens, um das nochmal klarzumachen, die haben einfach Gründe gesucht. Ja, wenn der Verfassungsschutz geschrieben hat, der war im Grillfest dabei mit dem Bandido-Chef XY, dann hätten die gesagt, ah ja, okay, klar, so. Wenn das macht jetzt keinen Sinn auf dieses Spielfeld. Das ist ein Proforma. Wir sind die stärkste Partei dort. Wir hätten die Wahlen wahrscheinlich gewonnen und die SPD vom Platz gefegt. Und deswegen haben die mich abgelehnt. Nicht, weil ich Joachim Paul bin. Da hätte genauso Peter Müller sitzen können. Wenn Peter Müller irgendwie auf einer Demonstration gesagt hätte, Deutschland muss das Land der Deutschen bleiben, wäre der genauso abgelehnt worden.
Also ich habe verstanden, dass für Sie das Thema durch ist.
Ja.
Okay, der Wahlausschuss. Was sind die grundlegenden Aufgaben von dem Wahlausschuss und was darf der eigentlich entscheiden?
Also ich war ja selbst schon Mitglied im Wahlausschuss und es ist ja so, dass die Wahlleiterin, in dem Fall Jutta Steinruck und andere Wahlleiter eigentlich nur die Formalien prüfen. Ja, die schauen, ist der rechtzeitig eingegangen, lagen alle Dokumente vor, sind alle Unterschriften korrekt, gibt es ein Protokoll, ist das sozusagen durch Vertrauensleute beglaubigt worden, gibt es eine eidesstattliche Versicherung und ich habe natürlich immer allen Wahlvorschlägen anderer Parteien natürlich immer zugestimmt. Normalerweise ist es ja so, dass der Wahlleiter und die Wahlleiterin diese Wahlvorschläge dann zur Zulassung empfiehlt oder beantragt oder sozusagen sagt, ich empfehle die Zustimmung. Und normalerweise ist es so, dass man dann unparteiisch, das sagt, steht extra, glaube ich, oder es ist ja die Vorgabe, dann unparteiisch, unbeeinflusst zu entscheiden. Und normalerweise geht es eigentlich nur im Wahlausschuss darum, eben zu beglaubigen, also quasi Öffentlichkeit jenseits der Verwaltung herzustellen. Die Wahlvorschläge kann man sich dann auch nochmal anschauen. Um damit klar ist, es ist alles korrekt gelaufen, es ist korrekt eingereicht worden und die Dokumente sind vollständig. So. Was jetzt passiert ist, ist, dass man die politische Auseinandersetzung jetzt in den Wahlausschuss, weil man dort noch eine Mehrheit hat, der Norbert Bolz hat das mustergültig erkannt. Es gibt keine gesellschaftliche Mehrheit mehr für linke Politik und die sitzen aber noch in diesen Wahlausschüssen drin. Und mir hat jemand, das fand ich auch interessant, aus der Verwaltung gesagt, ich will jetzt gar nicht sagen, welche Stadt, damit das nicht sozusagen nachvollzogen werden kann, der gesagt hat, diese Vorgänge in Ludwigshafen stürzen uns als Verwaltung in ein Riesendilemma, weil wir natürlich nicht einfach so nachprüfen wollen und können. Wie soll ich mir über Kandidaten, soll ich da jetzt googeln oder was weiß ich? Oder ich bin dafür auch nicht ausgebildet, ja, in der Stadtverwaltung, ja, die sind dafür auch gar nicht ausgebildet. Und das ist meines Erachtens halt jetzt hochproblematisch, weil es ums passive Wahlrecht geht. Und stellen Sie sich ja vor, da sitzt jetzt jemand, mir saß jetzt im Wahlausschuss Koblenz jemand von der Linkspartei gegenüber, ich sag jetzt mal so, der sofort gesagt hat, er möchte ablehnen und so weiter. Und dann gab es eine Auseinandersetzung, dass man ihm gesagt hat, ja, sie können nur ablehnen aus triftigen Gründen und so weiter. Also Sie sehen, welches Dilemma sich jetzt aus dieser Entscheidung des Wahlausschusses in Ludwigshafen ergibt.
Das heißt also, wir sehen, der Wahlausschuss überschreitet weit seine Kompetenzen. Und selbst wenn das, was wir jetzt ja eben schon so als Nebenschauplatz aufgemacht haben, selbst wenn das zutreffend wäre, hätte der Wahlausschuss immer noch nicht die Autorität darüber zu entscheiden, ob ein Politiker deswegen wegen angeblich rechtsextremer Gesinnung da irgendwie abgelehnt werden kann. Das Wort Wächterrat ist in diesem Zusammenhang schon gefallen. Das heißt also, wir haben hier Zustände, die offensichtlich nicht demokratisch sind. Und das macht mir jetzt große Sorge. Jetzt haben Sie ja gegen die Entscheidung geklagt, wenn ich es richtig verstanden habe, in letzter Konsequenz. Wie sieht das jetzt aus, der Rechtsweg, den Sie da eingeleitet haben?
Ja, wir bestreiten eben die Kompetenz des Wahlausschusses, mir auf diese Weise das passive Wahlrecht zu entziehen. Es gab keine Prüfung, mir wurde ja auch dieses Schreiben gar nicht zur Verfügung gestellt, muss man sagen. Mir wurde das Schreiben auch gar nicht zur Verfügung gestellt und
Welches Schreiben wurde Ihnen nicht zur Verfügung gestellt?
Ja, also das Schreiben des Innenministeriums, Stichwort, oder quasi das Schreiben des Inlandsgeheimdienstes, wurde mir gar nicht zur Verfügung gestellt.
Das heißt also, da existieren Vorwürfe gegen Sie und Sie konnten sich zu diesen Vorwürfen gar nicht erklären?
Nein, ich war im Wahlausschuss präsent, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen und mir war auch dieses Schreiben nicht bekannt. Es wurde dann an die Wand geworfen und das Erste, was ich gesehen habe, ist, dass das Innenministerium Verfassungsschutz Inlandsgeheimdienst mir vorwirft, Herr der Ringe gut zu finden. Also mir hätte ja auch einfach sagen können, es wäre ja kein Problem gewesen. Hören Sie zu, Herr Paul, hier gibt es einige Punkte, die wir gerne als Wahlausschussmitglieder klären wollten. Nehmen Sie doch einfach schriftlich dazu Stellung. Wäre ja kein Problem. Hätte ich das gemacht. Also hätte ich gesagt, also nehmen Sie doch dazu kurz schriftlich Stellung, dann können wir uns darüber nochmal beraten. Und wenn da nochmal Fragen auftauchen, stehen Sie dann für uns zur Verfügung? Hätte ich gesagt, natürlich stehe ich zur Verfügung. Das muss alles nicht gemacht worden, sondern die Anhörung findet jetzt quasi bei verschiedenen Medien statt, die auch meines Erachtens hätte im Ausschuss stattfinden müssen. Mhm. Ich möchte mal gern wissen, also so ist ja im Prinzip tatsächlich durch das Innenministerium ein Kandidat hier aus dem Rennen gedrückt worden, ohne dass es eine Anhörung, ohne dass es eine Diskussion darüber gibt, sondern nach dem Motto, Zusammenstellung viel hilft viel und ja, und das ist dann so passiert.
Da sehe ich dann einige schwerwiegende Punkte gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und in diesem Falle beim Wahlausschuss. Wie sieht das denn jetzt aus? Das heißt also, Sie haben Klage eingereicht oder was genau haben Sie gemacht? Sie haben nur Beschwerde eingereicht oder was ist das jetzt?
Nee, wir haben einen Eilantrag gestellt.
Vor welchem Gericht ist das dann?
Also von dem Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße.
Genau. Hat dieser Eilantrag aufschiebende Wirkung, was die Wahl anbelangt?
Nee, der hat keine aufschiebende Wirkung. Es ist ein Eilantrag. Also wir gehen davon aus, dass ab Montag frühestens entschieden wird. Und es werden ja aktuell, kann man schon ja die Wahlzettel für die Briefwahl beantragen. Die Briefwahlunterlagen kann man schon beantragen, aber die werden erst nach meinen Informationen Anfang September dann verschickt. Also noch sind wir im Zeitfenster, wo ich meines Erachtens ohne große Nachteile teilnehmen könnte. Wir machen ja auch weiter Wahlkampf, aber je weiter die Tage ins Land ziehen, desto mehr wäre dann bei einer Wahlzulassung von einem ganz gravierenden Nachteil für mich zu sprechen und das als Kandidat der stärksten Partei.
Ich gehe jetzt mal von dem schlechten Fall aus für Sie. Das heißt also, das Gericht gibt Ihnen kein Recht. Dann müssten Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, müssten Sie ganz normal Klage erheben, ohne Eilantrag. Das dauert eine ganz lange Weile. Das wird dann mit Sicherheit erst nach der Wahl entschieden.
Nein, das glaube ich nicht. Also wir würden dann auf die nächsthöhere Ebene gehen. Das wäre das Oberverwaltungsgericht Koblenz. Mhm. Und das würde dann 2 Wochen etwa dauern. Okay. Das ist jetzt eine Veranschlagung meines Anwalts.
Ja. Okay. Wenn das Verfahren hinausgezögert wird, was würde dann passieren? Also ich will jetzt auf den Punkt hinaus, was passiert, wenn in Ihrem Fall noch kein Rechtsentscheid erfolgt ist, die Wahl aber dann schon so weit vorangeschritten ist, also der Wahlprozess, dass da zum Beispiel die Wahlzettel nicht mehr neu gedruckt werden können, was auch immer. Was würde dann passieren?
Dann werden wir die Wahl anfechten.
Das ist dann der nächste Schritt.
Wenn wir die Wahl verlieren, werden wir sie dann anfechten wahrscheinlich.
Ja. Ja gut, ich danke Ihnen erstmal für dieses Gespräch so spät am Abend, dass wir uns dann noch getroffen haben. Ich nehme wahr, dass da sicherlich auch Sachen sind, über die Sie nicht so gerne sprechen wollten. Das haben wir ja vorhin gesehen, aber es gibt einen wichtigen Teil, der tatsächlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung bewegt. Und das ist in diesem Falle halt ein sehr verdächtiges Verhalten des Wahlausschusses, der sich weit abseits der Rechtslage bewegt. Ich danke Ihnen sehr und würde mich freuen auf ein nächstes Gespräch, nämlich wenn es eine Entscheidung gibt in Sachen Wahlzulassung für die Oberbürgermeisterwahl. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, damit wende ich mich an die Zuschauer. Sie merken, man bekommt nicht immer alle Fragen beantwortet, die man gerne beantwortet haben möchte. Dennoch, wenn Sie meinen, dass dieses Interview es wert ist, dass Sie das Ihrem Nachbarn zeigen, dann sprechen Sie ihn doch direkt an auf dem analogen Wege. Und vielleicht gibt er es ja an seinen Nachbarn weiter. Denn nur so kommen wir von Apolut dazu, dass auch mehr Leute unsere Sendungen sehen, weil wir werden auf den digitalen Medien geschnitten, zum Beispiel durch Shadowbanning oder andere Formen der Zensur. Ja, wo finden Sie uns? Auf apolut.net. Dort finden Sie alle unsere Videos und auch unsere Spendeninformationen. Wenn Sie den ein oder anderen Euro übrig haben, dann bitte schauen Sie dort vorbei. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen, und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal einschalten, wenn es heißt Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.